Also eigentlich, wenn man es ganz runterbricht, habe ich mit Sex und mir nicht ganz, ganz wenig zu tun. Ich mache einfach meinen Job. Ich stelle mich dahin und ich rede mit Menschen. Und ob die jetzt nackt sind oder nicht, ist mir erstmal total Latte.
Milka Love-Fernandes moderiert die Dating-Show Naked Attraction. Und wir reden darüber. Und über ihre Zeit als großer Viva-Star Anfang der 2000er.
Es gab eine Woche, ich weiß nicht, das war eine Woche vom Echo. Da habe ich 4 Tage durchgemacht.
Wir sprechen aber auch über ihren ständigen Begleiter, ihre Depression.
Das resultierte dann auch tatsächlich öfter mal darin, dass ich ja aktive Versuche gemacht habe, mein Leben zu beenden.
Wir klären, wie sie diese Tiefpunkte überstanden hat und was jetzt ihr großes Ziel ist.
Jeden dazu zu ermutigen, niemals aufzugeben. Bitte nicht. Also es geht vorbei.
Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
Unsere 5. Gästin und ich freue mich mega, weil sie uns kleinen Mädels auf Viva einfach vorgelebt hat, was es heißt, tough und schlagfertig zu sein. Und sie hat die Menschen, die wir auf Postern überm Bett hängen hatten, bei sich auf der Couch sitzen gehabt. Und wir dachten alle nur, wow. Mittlerweile ist sie wieder ganz vorne mit dabei im deutschen Fernsehen. Milka Love-Fernandes, hallo.
Hallo. Hallo, das hast du schön gesagt.
Milka, bevor wir richtig loslegen, bei der letzten Folge vom Podcast habe ich direkt 2 Beschwerden bekommen. Erstens, Freddy, du hast nicht Hallo alle gesagt. Ja, es tut mir leid, in diesem Sinne, Hallo alle. Und zweitens wurde gefragt, ganz kritisch, warum wir denn so unterschiedlich klingen würden. Auch das können wir natürlich an dieser Stelle nochmal erklären. Wegen Social Distancing können wir nicht am selben Ort sein. Deswegen sind wir quasi uns zugeschaltet, meine Gästin und ich. Und deswegen klingt man ein bisschen unterschiedlich. Milka, wo bist du denn jetzt gerade? Amsterdam, richtig?
Ich bin in Amsterdam, genau. Ich wohne ja jetzt mittlerweile in Amsterdam seit Anfang 2019. Und ganz glücklich. Ich habe hier meinen schönen Schreibtisch, mein eigenes Homeoffice. Ich schicke dir nachher mal ein Foto.
Ja.
Ich gucke so auf die Prinzengracht und kann hier schön ganz Amsterdam sehen. Ganz schön.
Also ich gucke jetzt gerade, ich habe auch eine schöne Aussicht, ich gucke auf die Graffiti-besprühte Garage der Nachbarn. Also geil, ist es ja auch okay, ne?
Ist nice, absolut.
Ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert und habe ihr erzählt, dass wir beide heute sprechen. Und dann waren wir uns einig, dass du halt wirklich für uns damals halt einfach wirklich absolut Vorbild natürlich warst. Vor allen Dingen, weil du eben so cool, schlagfertig und mit Power warst.
Also erstmal zum Punkt Coolness, ne? Ich sag dir jetzt einmal die ganz große Wahrheit. Ich sitze hier vor meinem Mikrofon und ich sehe dich noch nicht mal in Persona und ich zittere trotzdem, weil ich doch nervös bin. So, weil ich finde dich cool. So. Also das mal so vorweg geschoben. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute mich cool fanden. Ich fand mich nämlich, das war wirklich so eine. Das hat mir auch mal jemand gesagt, irgendwie so, Milka, weißt du, dein Problem ist, du bist einfach zu uncool.
Oh, das hat dir jemand aus dem Viva-Team gesagt, oder wer hat das gesagt?
Absolut.
Nein.
Das stimmte aber auch, weißt du? Und das, meine Antwort war dann, aber sag mir mal bitte einen 13- bis 18-Jährigen, der cool ist. Weißt du, ist doch toll, wenn wir gemeinsam uncool sein können, oder? Und ich dachte so, weißt du was, ich habe gar keine Lust, andere Leute zu foppen. Und wenn DJ Bobo noch 10-mal kommt, sorry, I mean, I don't like his music too. So, aber ich feiere den Typen total. Erstens feiere ich den, weil der das verdient. Zweitens feiere ich den, weil der einfach super diszipliniert ist und gut arbeitet. Und drittens feiere ich den, weil der immer nett ist, zu allen.
Ja, der ist wirklich immer nett.
Der ist so nett.
Ja.
Grundsätzlich, also wenn jemand nicht wirklich total kacke ist, dann würde ich den nie im Interview irgendwie doof kommen, weil ich finde, das haben die nicht verdient. Das sind meine Gäste.
Ich muss dich da jetzt drauf ansprechen, auch wenn ich weiß, du hast schon 100 Millionen Mal drüber geredet. Aber dieses Ripoli-Interview.
Ja.
Mit Harpe Kerkeling.
Ja.
Verdammt nochmal, wie geil hast du da eigentlich reagiert? Das ist ja mega gewesen, wie locker du irgendwie geblieben bist, wie freundlich du geblieben bist in dieser absolut weirden Situation, die, glaube ich, für jeden Moderator von uns der absolute Albtraum ist. Da kommt also ein Gast, der sich daneben benimmt, der die Zuschauer mit Bier bespritzt, der unfreundlich ist, auch noch so aussah, als würde er nicht so sonderlich gut riechen. Und du bist so locker geblieben.
Hat aber auch nicht gut gerochen.
Das glaube ich dir. So, und dann hast du so einen Spruch gebracht, das fand ich so geil, wie du so ganz höflich zu denen gesagt hast, ach, was bin ich froh, dass meine Eltern mich gut erzogen haben. Was hast du denn unter deinem wirklich sehr guten Pokerface in dem Moment eigentlich gedacht?
Das war kein Pokerface. Ich kann kein Pokerface. Also ich kann wirklich kein Pokerface. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe mir nicht viel gedacht. Ich war da 3 Monate oder sowas bei Viva. Ich hatte keine Zeit nachzudenken. Ich musste noch gucken, wie ich meine Arme und Beine koordiniere überhaupt. Und dann kam sowas noch oben drauf. Da habe ich nicht wirklich großartig darüber nachgedacht. Das war in dem Moment tatsächlich meine ganz ehrliche Reaktion auf das, was da passiert ist. Und ich finde es nicht schlimm, wenn Leute so sind, wie sie sind, auch wenn die wirklich rüpelhaft sind. Also manchmal denke ich mir natürlich meinen Teil und denke, boah, aber solange die keinem damit schaden, ja, aktiv, dann ja, sind die halt so. Dann kam aber natürlich die Situation, und ja, mit der war ich tatsächlich auch echt so ein bisschen überfordert, wo dann der Jumbo, Jumbo Schreier kennt man ja auch, der halt riesengroß, also wirklich brutal das großer
ist der
Mann.
Der mittlerweile bei ProSieben immer die Riesenpizzen isst, oder?
Genau. Und der Jumbo, der kam dann da und ist dann zu einem Jungen hingegangen und hat dem dann eine Dose Bier auf dem Kopf ausgekippt und ausgedrückt. Da war ich auch ein bisschen sauer auf mich, dass ich da nicht früher dazwischen gegangen bin. Aber das war wirklich deswegen, weil ich gedacht habe, also ich hab die Situation nicht abgerafft. Und bin dann dahin und meinte so, okay, jetzt setz dich bitte wieder hin. Jemand gebe diesem armen Jungen ein Handtuch. Also heute würde ich sagen, okay, Jungs, finito, leckt mich am Arsch. Ihr könnt gehen, ja. Und das war aber eigentlich so der Moment, und daran hat man meine Unerfahrenheit gemerkt irgendwie, dass ich dann einfach gesagt habe, Leute, komm mal bitte wieder zurück. Und da muss man auch, also wenn man das vor dem Hintergrund irgendwie sieht, dann sieht man ja auch immer wieder, wie Harpe Kerkeling die ganze Situation und mich einfängt. Ich glaube, ganz viel vom Erfolg der ganzen Sequenz und davon, dass ich da so gut rübergekommen bin, das ist echt Harpe gewesen.
Naja, und es liegt eben doch auch am Ende an deiner wirklich sehr sympathischen Art und deiner Coolness, verdammt doch mal, dieses Coolness-Ding, ne? Ich finde es spannend, dass es dir da ähnlich ging wie mir zum Beispiel auch am Anfang, als ich beim Radio angefangen habe, dachte ich, okay, ich muss jetzt immer so eine richtig coole sein, und ich habe echt ein bisschen gebraucht, um für mich zu sagen, so nee, ich bin einfach nicht immer cool, ich bin jetzt einfach, wie ich bin, und wenn es irgendwann dann heißt, du bist zu uncool für unseren Sender, weil du DJ Bobo nicht foppen willst oder so, dann ist das eben so. Gab es für dich auch so den Punkt, wo du gesagt hast, ich bin, wie ich bin, und wenn ihr mich nicht so wollt, dann sucht euch wen anders?
Ja, deswegen bin ich ja gegangen. Also, jein. Zumindest, ich habe irgendwann gedacht, jetzt ist aber gut. Also irgendwie gefällt mir das, ich kann das nicht. Irgendwie, und erstens, und zweitens, irgendwann dachte ich auch, ich glaube, eigentlich bin ich auch zu alt.
Aber da warst du irgendwie
doof, weil ich war ja, 23, 24, oh ja. Aber ich war halt schon echt lange da, ne? Also das war dann, ich meine, ja, wenn du mit 17, 18, 7, ja, gerade 18 vielleicht, irgendwie 17, 18 anfängst und dann, obwohl bei Viva, ja, mit 18 anfängst und dann bist du 5, 6 Jahre da gewesen, war da, ja, war dann irgendwie genug.
Als du dann aufgehört hast 2004, war das aber auch für dich so ein Moment, wo du gesagt hast, okay, ich brauche jetzt auch mal gerade die Zeit für mich, weil du hast ja damals unfassbar viel gesendet, hast noch irgendwie die Kometverleihung moderiert, warst auf irgendwelchen Aftershow-Partys für Interviews dann noch die ganze Nacht unterwegs und am nächsten Morgen wieder bei Viva und so. War das auch für dich so wichtig, mal zu sagen, okay, das ging jetzt alles die letzten Jahre ein bisschen zu schnell, ich muss mal kurz wieder einen Schritt zurück?
Erstmal nicht. Erstmal dachte ich, okay, jetzt machst du genauso weiter, ist geil. Aber dann habe ich ja meinen ersten epileptischen Anfall gehabt und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, dass das nicht mehr so geht wie vorher.
Ist das was tatsächlich auch dann stressbedingt kam?
Ich kann es nicht, ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus. Ich sag immer, ich habe mich da ausgezappelt. So, also das musste noch mal raus und das war sicherlich auch stressbedingt. Also es war einfach zu viel, zu lang, zu hart die ganze Zeit. Und ich bin ja auch sehr hart im Nehmen. Ich mache das ja auch alles gerne und beschwere mich da gar nicht. Und ich fand das auch alles sehr, sehr geil, muss man dazu sagen. Aber irgendwann rächt sich das natürlich. Und das hat sich dann gerecht. Und ich habe mich dann auch sehr lange damit rumschlagen müssen, muss ich dazu sagen. Aber ja.
Du hast dann ja krasse Medikamente bekommen, wirklich starke Sachen. Und du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass dich das dann auf der Arbeit eingeschränkt hat. Auf der Arbeit war in dem Fall dann eben bei der ARD, da bist du ja hingewechselt. Nach Viva hast du Studio 1 moderiert. Wie genau hat dich da deine Krankheit und auch die medikamentöse Behandlung beeinflusst?
Ich konnte den Promptertext nicht mehr lesen. Ich stand da im Studio und war jedes Mal total aufgeregt, weil ich nicht wusste, ob ich den Promptertext, den ich selber geschrieben habe, den ich mir aber nicht mehr merken konnte, on time live lesen konnte oder nicht.
Ach du Scheiße.
Und so manchmal hat es gut funktioniert und manchmal bin ich völlig rausgekommen und konnte mich dann nicht konzentrieren und habe gedacht, fuck.
Hattest du mit der Redaktion damals dann auch darüber gesprochen, über deine aktuelle Situation?
Also nee, ich habe es natürlich schon gesagt. So. Also was relativ schnell klar war, und das war mein Glück, war, dass ich die Anfälle nur in der Nacht hatte. Mhm. So, das heißt, vor der Kamera wäre da mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nichts passiert. Ist ja auch noch so ein Faktor. So dieses tatsächlich, also ganz am Anfang habe ich es erstmal gar nicht erfasst. Also ich habe nicht gewusst irgendwie, what the fuck is wrong with me? Weißt du, so, was mache ich jetzt? Und später war es dann irgendwann auch zu spät. Also irgendwann habe ich auch einfach nur gedacht, weißt du was, ich will jetzt einfach nur irgendwie das Geld verdienen und will dann nach Hause. Ich kann immer. So.
Ja.
Und und dann bin ich ja hinter die Kamera gegangen. Dann habe ich gesagt, weißt du, dann ich kann das nicht mehr.
Was hast du dann genau gemacht hinter der Kamera?
Ja, ich habe dann so in Redaktionen gearbeitet und dann ganz am Ende habe ich dann gearbeitet als Inhouse-Producer in einer Werbefilmfirma. Es hat mir auch alles Spaß gemacht. Also ich fand auch, ja genau, und dann habe ich auch eine Formatentwicklung gemacht. Und das hat mir auch wirklich, also das hat mich lang getragen und das war irgendwie auch echt cool, dass ich das machen konnte so und gemacht habe. Aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, es ist eigentlich nichts für mich. Ja, und da habe ich irgendwie gesagt, ja, woran hängt denn dein Herz wirklich? Und das ist tatsächlich, und du merkst es, weil du bist gerade ganz ruhig, reden.
Bevor wir jetzt über deine aktuellen Moderationsjobs sprechen, du hast ja tatsächlich jetzt auch noch was außerhalb der Medien gemacht, nämlich ein eigenes Label gegründet, Cabo bei Milka. Das ist so eine Mischung aus europäischen Stoffen, afrikanischen Mustern, alles sehr schöne Designs. Warum hast du das gemacht?
Ich hatte keinen Bock mehr, irgendwie ständig nur die Sachen von anderen Leuten anzuziehen, die irgendwie so sind, dass sie mir nicht passen. Und zwar nicht in der Konfektionsgrößen-Ding, sondern irgendwie, ich habe mich nicht repräsentiert gefühlt in der Mode und habe dann gedacht, weißt du was, kannst du ja auch eigentlich selber machen. Und dann habe ich damit angefangen und es war witzigerweise erfolgreicher, als ich dachte.
Ja, aber das ist halt auch einfach so geil, erstmal, dass du überhaupt diesen Schritt machst, dass du halt sagst, okay, das, wie ich es gerne hätte, gibt es nicht. Komm, selbst ist die Frau, dann mache ich es jetzt selbst.
Nee, ich denke immer, weißt du, das Erste, was der Robert zum Beispiel gesagt hat zu mir.
Also dein Mann.
War, dass, Milka, weißt du, wenn du das machst, dann musst du das auch mindestens 5 Jahre durchziehen. Du musst 5 Jahre überleben, dann kann es was werden. Ich meine, mein Label Cabo bei Milka ist jetzt nicht so, dass ich hier mir eine Luxusvilla oder sowas irgendwie davon checken könnte und so weiter und so fort. Ja, nee, und das war ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass ich das durchhalte. Also, dass du irgendwie, wenn du losgehst, dann geh bis zum Ende. Und dann kannst du gucken, was passiert. Kann auch sein, dass es irgendwie nichts wird, aber geh bis zum Ende.
Ich glaube aber tatsächlich auch, dass das, also ich kann es mir gerade zumindest nur so ein bisschen vorstellen, wie das sein muss, wenn man eben wie bei dir direkt nach dem Abi so einen krassen Erfolg hat, wie mit Viva und von jetzt auf gleich auf 100.000 quasi durchgestartet ist. Dass es für so jemanden wahrscheinlich auch nochmal schwieriger ist, bei anderen Dingen erstmal sich so bewusst zu sein, okay, das ist jetzt nicht immer so. Mhm. Es ist jetzt nicht immer so, dass ich etwas mache und dann ist das direkt der Riesenerfolg.
Ja, ich meine, wir leben in so einer Zeit von Instant Gratification. Und wenn Instant Gratification nicht sofort kommt, dann ist es immer noch zu spät. Also das ist ein riesengroßes Problem. Das war auch ein riesengroßes Problem für mich. Ich wollte eigentlich alles, dass alles immer schnell passiert und dass ich Sachen sofort kann. Und wenn ich mir heute zum Beispiel die ersten Kollektionen irgendwie anschaue von mir, dann denke ich, uah! wenn ich mir die letzte anschaue, dann denke ich, okay, ich habe viel gelernt. Ich musste erstmal Freude am Lernen finden und Freude am Scheitern. Mittlerweile macht mir das echt total Spaß, wenn etwas nicht funktioniert.
Ach, jetzt wirklich?
Das ist wirklich, ich finde es ganz geil. Ich denke wirklich, das ist so mein Leitmotto. Scheiße, aber geil.
Kommen wir noch zu einem anderen aktuellen Projekt von dir. Du bist ja ähnlich wie ich und ähnlich wie viele andere auch, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, wo wir viel Zeit zu Hause verbringen und im Homeoffice sitzen, unter die Podcaster gegangen. Bei dir geht es ein bisschen um Corona und viel um Sex. Worum geht's genau?
Das ist so falsch, aber der Name des Podcasts, Liebe, Sex und Co., legt das natürlich nahe. Ja. Es geht gar nicht so viel um Sex, wie alle denken. Aber das ist toll, wenn man mit mir spricht, dass man immer an Sex denkt. Irgendwie, irgendwie schmeicheln wir das ja auch. es geht um Beziehung. Das ist ein zwischenmenschlicher Podcast. Es geht tatsächlich um Beziehungssupport und das Sex in dem Namen Liebe, Sex und Co., das Co. steht dann auch für Corona, das erschließt sich einfach dadurch, der Carsten, mit dem ich den Podcast zusammen mache, der ist Paar- und Sexualtherapeut oder man kann auch andersrum sagen, Sexual- und Paartherapeut und der ist einfach ein totaler Experte in dem Gebiet und der Punkt ist, was Carsten und ich irgendwie, also so unser Leitspruch ist so ein Zitat von Kurt Tucholsky, der gesagt hat, der Mensch wird auf natürlichem Wege hergestellt, doch empfindet er dies als unnatürlich und spricht nicht gern davon. Und da geht so ein bisschen dieses Sex am Ende des Tages ist Sex ein Familienthema, ne? Ohne Sex keine Familie. Und das wollen wir so ein bisschen mit supporten, mit reinbringen. Und da geht es natürlich auch um Themen rund um Sex, aber im Großen und Ganzen sprechen wir wirklich um Familie und wie man quasi ja besser zusammenleben kann, auch auf kleinem Raum als Menschen. So. Also es menschelt ganz arg.
Kommen wir noch zum anderen Grund, warum Leute bei dir an Sexthemen denken. Seit 2017 moderierst du Naked Attraction, eine nackte Dating-Show auf RTL 2. Die Kandidaten stehen im Kreis und werden von unten nach oben enthüllt quasi. Wieso moderierst du diese Show?
Ich habe mir das natürlich auch brutal lange überlegt. Ich meine, ich bin ja nicht hingegangen und habe gesagt, oh mein Gott, you know, I get to touch naked people und Pimmelpiercing.
Naja gut, du fasst sie ja nicht an, muss man dazu sagen.
Mit dem Pimmelpiercing, den musste ich unbedingt mal in die Hand nehmen.
Echt jetzt?
Da muss ich wissen, wie schwer der war. Ich wusste nicht, wie ich den sonst. Eine Waage hatte ich nicht zur Hand.
Oh Gott, ich sehe schon die Bild-Zeitungsschlagzeile. Milka Loff-Fernandes wiegt Penis im Fernsehen.
Ja, also. Aber das war wirklich so, dass ich erstens, also dann waren wirklich so verschiedene Punkte. Ich so, ey, erstmal, das ist schon ein Thema, über das wird erstens noch nicht so geredet. Du kannst dich aber, also. Ich habe 1000 Fragen. Also ich weiß noch, wie ich da beim Casting stand und ich stand da vor so einem nackten Mädel. Ich hatte 1000 Fragen. Ich so, warum machst du, wie machst du, was, du hast da, und dann ging das los und dann sprudelte ich nur und das war so, das fand ich persönlich sehr anregend. Das war das eine. Das andere ist die komplette Redaktion, also fast, aber der überwiegende Teil der Redaktion ist weiblich and strong. You know, die sind echt cool. Also wir haben da wirklich, das ist eine ganz, ganz gelassene, coole Atmosphäre und da ist auch so ein bisschen, also das ist ein bisschen so wie Sex in the City 2.0, so, ne? Also wir gucken uns das einfach alle und vor allen Dingen ich mit so einem, ja, mit einem aufrichtigen Interesse an. Und früher, da gab es ganz ehrlich, da gab es die Bravo, ja, und dann gab es diese Seite Liebe, Sex und Zärtlichkeit.
Ja,
und
da war mit den immer nackten Leuten.
Da war immer ein Foto von dem Nacken und die sahen genauso aus, wie sie aussehen. Und da hattest du tatsächlich die Möglichkeit, wenn dein Papa nicht so wie meiner die Seite immer rausgerissen hat.
Bei uns kam gar keine Bravo erst ins Haus, ehrlich gesagt. Die haben wir dann immer so heimlich und so.
Echt? Nee, mein Papa hat wirklich, der hat lesen extrem unterstützt und der hat sich die Bravo dann gekauft vorab und hat gesagt, das ist eine gute Zeitung, aber Liebe, Sex und Zärtlichkeit, das muss sie alle nicht wissen.
Dann hat er die zensiert. Ja,
dann hat er die tatsächlich zensiert und dann habe ich sie bekommen. Das fand er fand das cool. Mein Papa war echt eine coole Socke. Das kann man nur so sagen. Bis ich dann irgendwann natürlich daraus gefunden habe, dass es da noch eine Extra-Seite gibt und auch mein eigenes Geld hatte, um mir das dann auch zu kaufen und dann interessiert durchzulesen. Aber ja, das war so unsere Gelegenheit, sich das mal anzugucken. Auch, wie sind so Körper und ist das bei mir normal oder gehört das so, ne? Und mittlerweile, ey, wir sehen immer gleicher aus.
Und dann hast du. Aber das gilt ja auch im Fernsehen. Also nichts gegen alle Fernsehgesichter und alle fantastischen Kolleginnen, aber ganz oft ist es ja so im Fernsehen, man stellt da eine schöne, schlanke Frau mit kurzem Rock oder Shorts, mit tollen Locken hin. Das ist nicht zu leugnen, dass es da eine gewisse Ähnlichkeit gibt unter vielen Kolleginnen.
Folgende Anekdote. Das war auch ungefähr die Zeit 2004, 2005 oder so. Viva war ja wirklich, die haben ja richtig so auf Diversity gesetzt. Ja. Dementsprechend war ich da ganz gut. Und was man mir gesagt hat, Milka, war folgendes, wirklich, das war O-Ton. Milka, weißt du was? Das Gute an dir ist, du bist nicht zu schwarz, du bist nicht zu weiß, du bist nicht zu dick, du bist nicht zu dünn, du bist nicht zu groß, du bist nicht zu klein, du bist nicht zu alt, du bist nicht zu jung, du bist so echt mittendrin. Ich so, okay. Also es war auch ein geiles Kompliment für, du bist scheiße normal. Aber das war auch cool für mich zu hören, weil ich mich witzigerweise dann auch immer so ein bisschen extra gefunden habe, einfach weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Und in den 80ern war ich die einzige dunkelhäutige, das einzige dunkelhäutige Mädchen in meiner Umgebung, das jetzt ordentlich Deutsch gesprochen hat. Auf jeden Fall saß ich dann mal bei einem Medienmacher und der hat dann O-Ton zu mir gesagt, Milka, weißt du was? Dein Problem ist, du bist zu schwarz.
Boah.
Ich so, what? Ich hatte damals eine amerikanische Managerin, die hätte den beinahe verklagt.
Das hört zu recht.
Aber das ist immer noch die Realität. So. Also es wird immer noch sehr, sehr, sehr klischeehaft gecast. Und wenn ich mir jetzt hier in den Niederlanden die Fernsehlandschaft anschaue, und das ist eine extrem kleine Fernsehlandschaft, weil es ist ein extrem kleines Land, dann siehst du hier Leute aus Suriname. Du siehst, in jeder Kindersendung hörst du irgendwelche Synchronisationen von Leuten, die nicht ordentlich, in Anführungsstrichen, Niederländisch sprechen. Also mit irgendeinem Akzent.
Ja.
Mit einem chinesischen, also aber auch veritabel chinesischen Akzent. Und ich weiß noch, ich habe mein Kinderbuch geschrieben und dann hatte einer meiner Protagonisten, einer der Charaktere, der hatte so einen Ruhrpott-Sling. Und das wurde dann weg. Rezensiert. Also da haben die dann gesagt, das versteht dann kein Kind. Und das ist total schade, weil hier scheinbar in den Niederlanden versteht man die Leute perfekt, wenn die mit einem arabischen Akzent Niederländisch sprechen. Hallo.
Und ich meine, wie schnell kann man dem Kind dann auch einfach erklären? Es gibt Leute, die sprechen ein bisschen anders, der spricht so, weil der kommt aus der und der Gegend. Zack, und schon versteht das Kind, nicht jeder spricht gleich und trotzdem sind wir alle gleich.
Genau. Und ich bin deutsch, ja. Also mein Papa ist seit 1956 irgendwie in Deutschland. Ich bin eine richtige Kartoffel. So. Ich bin voll stolz drauf. Aber ich sehe halt nicht so, ich bin halt ein bisschen dunkler geratene Kartoffel. Aber das gibt es mittlerweile. Das ist so selbstverständlich in der deutschen Gesellschaft. Ja, und ich finde das wirklich, wirklich brutal schade, dass man das nicht mehr sieht, dass das nicht umarmt wird, ja, sondern dass du dann wirklich irgendwie so eine Zensur machst und sagst, ja, okay, du machst das wirklich ganz super, aber du bist zu schwarz oder zu türkisch.
Und vor allen Dingen, also wie konnte es passieren, dass wir da diesen Rückschritt gegangen sind? Weil wie gesagt, das war vor 20 Jahren anders. Also so, wir sind groß geworden mit dir, mit Mola und das war alles völlig normal und ihr wart überall so. Ihr wart die Fernsehgesichter. Und jetzt guckt man sich um und alles ist irgendwie viel, viel weniger divers.
Also ich bin nicht der absolute Medienpapst oder sowas, aber meine Erklärung ist folgendes. Niemand will mehr einen Fehler machen. Keiner, also niemand, der verantwortlich ist, ja, der traut sich zu sagen, weißt du was, ich mache das jetzt, weil ich finde, Das ist richtig, ja. Oder ich mache das jetzt und selbst wenn ich damit brutalst auf die Fresse fall, dann, ne? Also irgendwie die meisten Sender sind irgendwie DAX gelistet oder zumindest irgendwie an der Börse und so weiter und so fort. Und dann kommt es ja gleich irgendwie, dass jeder Shareholder einmal irgendwie auf den redaktionellen Inhalt pupsen darf. Ja. Es gibt ja viele gute Leute im deutschen Fernsehen. Es gibt auch ganz, also und es gibt auch viele richtig, richtig gute Ideen. Aber die schaffen es nicht bis in irgendeine Sendezeit. Ich sage noch nicht mal Primetime, aber die schaffen es nicht bis in irgendeine Sendezeit, weil könnte ja schief gehen. Die Formate, die wir sehen, sei es Germany's Next Topmodel, sei es The Masked Singer, sei es whatever, das sind alles Formate, die irgendwo anders schon einmal gut gelaufen sind.
Und das hat ja auch durchaus seine Daseinsberechtigung, gar keine Frage. Weil klar, wenn das bei den Nachbarn funktioniert, dann kann es auch bei uns funktionieren und das ist gutes Fernsehen. The Masked Singer habe ich total gerne geguckt. Aber ein bisschen mehr Mut, trotzdem auch wieder eigene Duftnoten quasi zu setzen.
Genau, und eine Duftnote kann dem einen oder anderen auch echt stinken. Also, das ist halt einfach die Gefahr. Und bei Viva war es halt so, da hatten wir so ein Dieter Gorni und auch andere, die einfach gesagt haben, weißt du was, das ist mir jetzt irgendwie brutal scheißegal, ich mach das jetzt so.
Ja, ganz genau. Du sag mal, hast du eigentlich also in den letzten 20 Jahren mal irgendwelche Angebote bekommen, die du abgelehnt hast, wo du aktiv gesagt hast, okay, das mache ich jetzt nicht. Über Naked Attraction haben wir ja gerade schon gesprochen, wo du dir natürlich auch erstmal Gedanken gemacht hast, mache ich das nicht, so ein Format, was es so noch nicht gab im deutschen Fernsehen mit den Nackten, wie wird das aufgenommen und so. Gab es aber auch tatsächlich Formate, wo du gesagt hast, okay, nö, danke, möchte ich nicht. So Dschungelcamp oder sowas?
Ja, Dschungelcamp zum Beispiel. Also Dschungelcamp haben sie mich ständig gefragt. Da war ich glaube, da meinten die so, Mika, du bist in der Top-3-Liste von RTL. Ich so, das ist jetzt aber kein Kompliment, ne? Ich so, was soll ich denn da? Ich war Pfadfinder als Kind, so ich hasse Plungsklos. No, I'm not gonna do this. Das ist halt eine Sache, ich bin schon ein sehr privater Mensch und daran liegt mir auch. Und ich hätte keine Lust, da 2 Wochen, also da geht es noch nicht mal um das Kakerlaken-Essen oder sowas. Also da geht es wirklich, ich habe keine Lust, mich da hinzustellen und ja, da die ganze Zeit im On zu sein. Und das andere ist zum Beispiel so Playboy-Sachen oder ich glaube, ganz am Anfang habe ich einmal ein Maxim-Shooting gemacht. Das war noch relativ unschuldig, ja. Wurde ich aber auch sehr, 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 sehr lange bearbeitet, ob ich das mache und Dings. Und es gab auch wirklich gutes Geld.
Das heißt, wie viel gibt es für so ein Maxim-Shooting?
Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, dass es damals für mich wirklich richtig gutes Geld war. Also es war wirklich so, ich glaube, das war sogar echt im fünfstelligen Bereich. So. Also es war wirklich gut. Also, aber das Ding war nur, dass diese Kackfotos irgendwie noch Jahre später in der Bild-Zeitung benutzt wurden, wann immer man über mich reden wollte. Weißt du, und ich habe nicht ständig Engelsflügel auf dem Rücken und ein Bikini an. Das ist ein Kack. Ich will das nicht. Und dann muss ich sehr, sehr hart daran arbeiten, dass diese Fotos so nicht mehr gebraucht werden. Und damit war für mich auch klar, dass es von mir in Zukunft keine leicht bekleideten Fotos geben wird, ja, und schon gar keine Nacktfotos, weil nackt, sorry, aber es ist gut, dass ich weiß, wie ich nackt aussehe, aber dadurch, dass ich eine Person der Öffentlichkeit bin, finde ich, muss das nicht jeder wissen.
Ja. Ich habe gesehen, natürlich jetzt im Vorfeld, bevor wir beide uns hier zusammenschalten, so ein paar Interviews von dir bei YouTube, was es alles so gibt, so halt eben aus den letzten 20 Jahren, Milka im Fernsehen, und habe unter anderem bei Markus Lanz ein Interview von dir gesehen und das fand ich so stark, weil du gesagt hast, dass es dir immer super, super wichtig war, eben für die Jugend diesen Job zu machen. Also eben nicht dieses, ich will ins Fernsehen, weil ich will berühmt werden, sondern ich bin so ein bisschen die Stimme der Jugendlichen, und da ging es ganz konkret um ein Interview, was du hattest mit Gerhard Schröder und wo du dann einfach so frustriert warst, weil du eben das, was du im Namen der Jugend quasi fragen wolltest, gar nicht richtig unterbringen konntest oder er dich irgendwie so abgekanzelt hat als Kanzler. Wie wichtig war dir das eben immer, dass du für die Jugend eben, es hört sich immer so blöd an, für die Jugend, aber dass du eben für Leute auch wirklich Vorbild hattest oder Vorreiterin warst oder eben Sprachrohr?
Ich wollte nie ins Fernsehen. Also das ist erstmal die erste richtige Stellung. Ich bin da irgendwie so ein bisschen reingeschubst worden. Und das war nicht mein persönliches Stil. Also ich habe das noch nicht mal als was Gutes gesehen. Ich dachte, what the fuck am I doing here? So I'm wasting my time.
Also, aber wie kam es denn dann dazu?
Ein Freund von mir hat gesagt, Mika, du redest so viel, du musst eigentlich ins Fernsehen. Und ich wusste ja nicht so richtig, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte. So, und ich bin, ja. Und dann, also ich wusste nicht, was mache ich nach dem Abi und dann dachte ich, naja, gut, okay, jetzt gehe ich da zu diesem Casting, es wird eh nichts, aber dann hält er wenigstens die Klappe, weil wir haben es probiert. So. Aber und der Punkt war, dass ich mir danach sehr lange, sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dieser ganzen komischen Popularität? So, also was ist meine Aufgabe? Warum bin ich hier? So, ich möchte eigentlich, dass mein Leben irgendwie Sinn macht, weil sonst weiß ich nicht so richtig, wofür ich leben soll. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du das schon machst und wenn du da 2 bis 3 Stunden hast, wo du mit jungen Menschen reden kannst, dann versuch wenigstens irgendwie so einen positiven Fußabdruck dazulassen. Irgendwie. Also versuch die einfach immer zu ermutigen. Und mittlerweile bin ich, also ist das auch das Einzige, wo ich denke, oh ja, da bin ich gut drin. Ich möchte ermutigen. So, ich möchte, dass du und jeder, mit dem ich irgendwie spreche, danach irgendwie rausgeht und denkt, okay, you know what? Life sucks sometimes, but I got this. So. Also, ja, so sehe ich meinen Job. Deswegen mache ich alles, was ich mache.
Du bist ja auch Mama mittlerweile. Wie war das für dich, in der Medienbranche Beruf und Familie zu vereinbaren? Hat man mal Gedanken, wie es ist, wieder reinzukommen anschließend, ob vielleicht nach der Schwangerschaft der Job weg ist, andere einen schon ersetzt haben? Hattest du solche Gedanken?
Ja, ich hatte solche Gedanken vor meiner ersten Tochter. Und in meiner Schwangerschaft habe ich mir vorgenommen, dass meine Tochter das niemals zu hören bekommen soll, dieses deinetwegen, Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Weil ich dich geboren habe, habe ich meine Träume nicht verwirklicht, bin ich fett geworden, habe ich Hängebrüste oder sonst irgendetwas. Das möchte ich nicht. Nein. Ich wollte, dass ein Kind wird, dem gesagt worden wird, okay, weil du geboren bist, konnte ich noch viel weiter gehen, als ich eigentlich hätte gehen können vorher. So. Und das war dann tatsächlich auch so. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass die Medienbranche extrem dankbar ist für Mütter mit Kindern. Gerade wenn man die Moderatorin einer Sendung ist. Also bei der Anna zum Beispiel, bei meiner zweiten Tochter, da war ich 2 Wochen später schon und habe eine Modenschau gemacht. Das war ein bisschen ungünstig, weil Anna natürlich genau dann, wenn die Models rausgehen sollten, musste sie unbedingt trinken.
Das heißt, du standst quasi während der Modenschau hinten hinter den Kulissen und hast schnell gestillt, während die Models deine Mode präsentiert haben.
Es gibt ja kein schnell mal eben stillen. Ne? Das Kind braucht so lange, wie es braucht. Ich habe es gestillt, also ich hatte die wirklich so am Arm. Ich habe einen Schal drüber gemacht so und habe sie gestillt, habe währenddessen mit der anderen freien Hand die Models noch so angezogen und dann den Anziehhilfen gesagt, was sie dann machen müssen. Ja, und habe dann auch ganz oft 5 gerade sein lassen und habe gesagt, okay, raus. Also, und das war wirklich witzig, bis dann irgendwie so ein männliches Model meinte, ist das da drunter ein Baby? Ich so, ja, yeah, genau, fuck up und geh. ja, also das war so das. Und dann war die Anna ja auch ganz klein, als wir die erste Staffel zu Naked Attraction gedreht haben, da habe ich sie auch mitgenommen. Also da habe ich sie zu den Besprechungen mitgenommen und dann hat ihr großartiger Patenonkel, der in Berlin wohnte damals, den habe ich dann gefragt, ob er sie vielleicht irgendwie so lange bespaßt, irgendwie während wir Redaktionsbesprechungen, also Dings haben. Und dann hat er das gemacht und war dann im Nebenzimmer mit denen, mit der Anna. Und während der Aufzeichnung ist mein Mann irgendwie mit der ganzen Familie nach Berlin gereist, mit meiner Mutter und allen. Und dann hatten wir da ein großes Hotelzimmer und die haben dann Sachen gemacht und dann ist er immer wieder irgendwie zum Stillen ist er immer mal wieder gekommen und hat irgendwie angeklopft und meinte so, hier, jetzt wäre mal Zeit und dann gab es halt eine Pause und dann konnte ich stillen. Also die Medienbranche, ganz ehrlich, wir als Moderatorinnen sind extrem in einer extrem tollen und positiven und glücklichen Situation. Und ich glaube, Frauen, die da in so einem 9-to-5-Job irgendwie sitzen und in der Pause abpumpen müssen und sowas, und das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Zurück zu einem Thema, was wir nur so angerissen haben, für das wir, wie ich finde, aber uns aber nochmal Zeit nehmen müssen. Wir hatten jetzt gerade schon über deine Epilepsie gesprochen und du hattest aber ja im Vorfeld eben auch schon mal gesagt, dass der Tod und du mittlerweile close seid, dass ihr quasi Buddies seid, so hast du es genannt. Auf welche Erfahrungen beziehst du dich da? Willst du das mit uns teilen oder ist das was, wo du sagst, okay, das sind der Tod und ich und wir bleiben da close, der Tod kommt hier nicht in den Podcast.
ich kann das mal anreißen. Ich glaube, seitdem ich 12 bin, habe ich eine sehr intime Relationship mit einer Depression so. Und die sitzt tief und die kommt halt immer so wieder. So, man denkt ja immer irgendwie, Milka, auch die ist cheerful und ist ja alles immer Tyrilü und so. Das ist wahr und mittlerweile immer mehr, aber es war in meiner Jugendzeit und dann auch später so in meinen 20ern ganz arg so, dass ich immer diesen Unterton habe, weißt du, wie so ein weißes Rauschen. Das so meinte so Milka, weißt du, kannst nichts, du bist nichts, du bist nichts wert und du darfst nicht sein. So. Und das resultierte dann auch tatsächlich öfter mal darin, dass ich aktive Versuche gemacht habe, mein Leben zu beenden.
Ach du Scheiße.
Als ich dann in der Zeit mit der Epilepsie und dann im Nachgang, eigentlich so meine ganzen 20er lang, habe ich auch richtig doll damit gekämpft. Mhm. Also dieses Destruktive, was sich dann irgendwie vorher mehr so mit Party und ständiges Arbeiten und so weiter und so fort und ständig perfekt sein wollen und alles super machen wollen und so weiter und so fort, das konnte ich ja dann alles nicht mehr. Also dann ist so quasi alles, wo ich gedacht habe, okay, ich kann das damit super überspielen und das ist halt viel lauter als das weiße Rauschen, das war dann weg und dann wurde das weiße Rauschen wirklich so laut, dass es eine Zeit gab, da tat ich mir so sehr leid, erstens, und zweitens hatte ich dann aber auch wirklich irgendwann Angst um mein Leben, weil irgendwie, ja, auf der einen Seite sterben wollen, aber auf der anderen Seite sagen, warte mal, das ist irgendwie nicht richtig.
Wie bist du denn dann aus diesen wirklich schlimmen Momenten wieder rausgekommen? Also was hat dir geholfen?
Glücklicherweise habe ich ganz tolle Freunde, also einen ganz tollen Freundeskreis und ganz viele Menschen, die sich dann ja aktiv mit mir zusammen dafür eingesetzt haben, dass da nichts schief geht. Und dann bin ich in der Klinik gelandet irgendwann. Das war 2009, 8 oder 9. Was ich davor schon gemacht habe, war, es klingt total unlogisch, ist aber super. Ich habe Leute ermutigt. Ich habe einfach versucht, das Leben anderer Menschen noch mehr als schon irgendwie möglich total wertzuschätzen. Weil mir irgendjemand gesagt hat, Mika, deine Umgebung ist ein Spiegel deiner selbst. So. Und ich konnte mich selbst nicht sehen, weil ich fand mich nicht cool. Haben wir ja schon etabliert. Aber ich kann sagen, ich kann alles dafür tun, dass ich andere Menschen ermutige und mit anderen Menschen unterstütze und versuchen, das Leben anderer Leute irgendwie so gut wie möglich zu machen. So, ne?
Wie genau hast du das gemacht?
Also manchmal bin ich zu Freunden gegangen und habe einfach nur die ganze Zeit die Tür aufgehalten den Leuten. Also wirklich so triviale, bescheuerte Sachen wie das. Und jede Person, die reingekommen ist, die habe ich wärmstens empfangen. Und das hat, glaube ich, das hat das weiße Rauschen transformiert. Das hat mein Leben einen anderen Unterton gegeben. Das war einfach das. Und als ich dann in der Klinik war, dann gab es wirklich so einen Tag, da habe ich plötzlich irgendwie die Sonne aufgehen sehen und habe gedacht, okay, Depression ist weg. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie ich es verändern kann. So. Und das war ein sehr, sehr, sehr schöner und bedeutsamer Tag.
Aber ist das denn jetzt auch noch der Status quo oder gibt es auch immer wieder Momente, wo das weiße Rauschen, wie du es genannt hast, dann wieder lauter wird und du den Sonnenaufgang eben nicht mehr so sehen kannst?
Oh, das passiert immer mal wieder, auch gerne. Aber und deswegen sage ich ja irgendwie so, das ist ein guter Freund von mir. Also wenn ich bezeichne die Depression oder diese Stimme, es muss ja noch nicht mal eine Depression sein, es kann ja auch einfach nur diese negative Stimme im Kopf oder so, die bezeichne ich ganz gerne mal als gemeinen Pitbull, ja. Und Pitbulls sind eigentlich ganz liebe Tiere, so, ne? Also ich habe immer so das Gefühl, der will mich einfach immer dann daran erinnern, okay, Mika, jetzt gerade trittst du gerade über deine eigenen Grenzen oder du hast hier wieder was nicht bemerkt oder sonst irgendetwas. Und dann bellt er immer ganz laut. Und dann ist es an mir, dem wieder zu sagen, okay, ich habe dich gehört und jetzt Platz.
Also du hast eben Mechanismen gefunden, um mit der Depression umzugehen.
Jede Krankheit, irgendwie so grausam sie ist, ist auch immer eine Chance, so, sich sein Leben irgendwie anzugucken und zu gucken, okay, gibt es was fehlt? Gibt es was ich besser machen kann? Oder worum geht es mir wirklich? Und das Gleiche gilt natürlich auch für Krankheiten des Geistes. Das ist ja...
Und du hast dann eben einiges für dich umgestellt. Was war so das Wichtigste, was du für dich umgestellt hast nach dieser Zeit?
Mehr schlafen.
Mehr schlafen. Wie viel hast du geschlafen zu deiner Viva-Zeit damals? 2, 3, 4 Stunden die Nacht?
Ja, oder gar nicht. So, also wirklich. Also es gab eine Woche, ich weiß nicht, das war eine Woche vom Echo. Da habe ich 4 Tage durchgemacht.
Und krass.
Man muss dazu sagen, ich nehme keine Drogen. Ne?
Also ich wollte gerade fragen, ob da irgendwas
Ich nehme keine Drogen, ich habe 4 Tage und Nächte durchgemacht und ich weiß noch, ich habe danach, glaube ich, eine Woche ging es mir nicht gut. Also eine Woche kam ich theoretisch nicht aus dem Bett. Und sowas habe ich dann regelmäßig. Also mehr schlafen, besser essen und einfach das Leben auch mal sein lassen, so wie es ist.
Und sich selbst mehr wertschätzen, wie auf deiner Insta-Seite. Hashtag Selbstwert ist eine Insta-Seite, die du ins Leben gerufen hast, wo du Beispiele gibst, was Selbstwert bedeuten kann und wie man sich selbst mehr wert sein kann. Wie ist dieses Projekt jetzt genau entstanden?
Also eigentlich hat das Ganze irgendwie Anfang 2019 angefangen oder Ende 2018 schon, wo ich gedacht habe, die sozialen Medien gehen mir sowas von auf den Sack, ich kann nicht mehr. So, ich fand das Thema ganz schwer und dann sind wir hier nach Amsterdam gezogen, weißt du, und in Amsterdam ist auf jedem Bordstein sitzt da irgendwie ein Mädel und lässt sich irgendwie fotografieren und du kannst in deinen Hauseingang nicht mehr rein, weil der irgendwie schön aussieht. Ich dachte echt so, das ist die Pest.
Oh Gott, ganz ehrlich, vor genau einem Jahr, und zwar wirklich jetzt vor genau einem Jahr, war ich mit meiner Mama in Amsterdam und jetzt darfst du raten, was wir gemacht haben.
Und du hast dich in den Hauseingang gestellt und du hast ein schönes Foto von dir gemacht.
Aber es ist ja nun mal auch eine schöne Stadt.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ja hier auch, das ist alles total pittoresk und so. Und ich kann es wirklich nachvollziehen. Es ist nicht so, dass ich es per se komplett verteufle, denn, und jetzt kommt's, hey, am Ende des Tages, ich als Viva-Moderatorin, ich war eine der Influencerinnen der ersten Stunde, ja, interaktiv, ja. Das war die erste Social-Media-Plattform, die es irgendwie so gab und wir waren deren Protagonisten, wir als Moderatoren und soziale Medien, die sind in sich, sind die kein Problem. Das Problem ist nur, wenn du einen niedrigen Selbstwert hast, ne? Dann fängst du an, ja, den Wert deines Lebens über deine Rezeption in den sozialen Medien zu definieren. Und ich habe mir so ein bisschen zum Ziel gesetzt, gerade junge Menschen, also die gerade anfangen mit den sozialen Medien, so ein bisschen zu unterstützen und zu gucken, hey, die sozialen Medien sind, wie sie sind, ja, aber man kann sie auch positiv nutzen. Und ich dachte, die positivste Art, wie ich sie nutzen kann, ist wirklich so einen Account zu machen. Der heißt dann @selbstwert und auf diesen Account kannst du gehen, wenn du dich selbst mit deinem Selbstwert auseinandersetzen möchtest. Und das sind dann verschiedene kleine Challenges, die ich dann immer mal wieder poste und dann kann sich dann jeder dran machen. Also jetzt zum Beispiel haben wir jetzt pünktlich zu Corona die Essentials Challenge. Was brauche ich denn tatsächlich? Ja, kannst du auch mal machen, dann kannst du mich dann mit @selbstwert taggen und dann freue ich mich ganz doll.
@selbstwert. Challenge accepted.
Ja.
Ich freue mich mega, dass wir beide das hinbekommen haben hier mit dem Podcast. Auch technisch, wir haben ja vorher ein paar Minuten gebraucht, um unsere Mikrofone an den Start zu bringen. Dafür, dass wir beide schon seit vielen Jahren mit Mikros arbeiten, hat es ein bisschen gedauert. Aber umso schöner, dass es so gut geklappt hat. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und vielen Dank, dass du im Podcast zu Gast warst.
Ja, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich gefragt hast. Ich danke dir, dass ich mitmachen durfte und alles, alles Gute. Noch auf noch ganz, ganz viele Gespräche mit ganz tollen Frauen.
Das war eine sehr spannende und eine sehr emotionale Folge. Wenn auch ihr mit Depressionen konfrontiert sein solltet, Infos und Hilfe bekommt ihr auf deutsche-depressionshilfe.de. Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen haben solltet für mich, dann meldet euch gerne bei mir. Ich nehme auch wie immer Beschwerden entgegen. Aber hallo alle, habe ich diesmal gesagt. Den Fehler begehe ich nicht zweimal.